Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Christine Watti.
Schönen guten Tag. Wie finden Sie eigentlich so Kunstkritik? Also könnten Sie das auch? Eine mit vielen Rezensionen gefütterte KI behauptet, na klaro.
In einer Welt, in der Kunst oft zur Ware wird, bietet er genau das. Konsumierbare Ästhetik, die niemanden vor den Kopf stößt. Vielleicht liegt der Fehler nicht bei ihm, sondern bei den Institutionen, die solche Künstler fördern und damit den Status quo bewahren.
Das ist nun Ausschnitt eines Kunstprojektes. Hier ist die KI zum muffeligen Rezensenten geworden, mit wirklich mäßig guter Laune beim Kunstbetrachten. Wir sprechen hier in unserem kleinen Arbeitsamt für künstliche Intelligenzen heute über erreichbare und eher unerreichbare Berufsaufgaben für KIs im Kulturbereich. Und nicht nur, wenn Sie selbst eine sind, wird's sehr, sehr interessant. Vor vielen Jahren habe ich für eine Bewerbung eine Idee ausgebrütet. Ich wollte das Layout dieser langweiligen Bewerbung so ein bisschen, naja, verlustigen, indem ich Illustrationen meiner Arbeit im Studio, am Mikrofon, versteckt unter riesigen Kopfhörern anfüge. Also ob die Idee jetzt witzig war oder nicht. Ich war sehr jung, den Job habe ich bekommen, aber ich kannte keine Illustratorin, keinen Illustrator, der mir das mal eben hätte machen können. Jetzt, heutzutage, wäre das ein leichtes. Allein ChatGPT hat mir vorhin in 3 Minuten einen Vorschlag für mein damaliges Anliegen geschickt. Ich fand es überhaupt nicht besonders schön, aber es geht im Zweifel und es ist nicht mal das beste Tool für KI-Illustrationen. Was sich jetzt eher experimentell anhört und neue Möglichkeiten erschließen könnte, hätte aber auch oder hat es auch schon für einen ganzen Berufsstand nicht nur bedrohliche Folgen, sondern vielleicht auch Folgen, die hier und da Jobsituationen sehr, sehr kritisch machen. Wer braucht nämlich dann noch Illustratorinnen? In diese Fragestellung, die nicht neu ist, passt eine Stellenanzeige der Zeit. Die ist auch nicht ganz neu, sondern hat schon viele Monate auf dem Buckel. Darin ausgeschrieben eine Hospitanz für einen KI-Künstler in der Bildredaktion der Zeitung. Diese Anzeige hat quasi posthum für eine mittelgroße Empörung gesorgt. Und warum? Das frage ich Sebastian Haslauer. Er ist Illustrator und Verfasser eines viel kommentierten und gelikten Statements auf Instagram zum Thema KI und Illustration. Erstmal herzlich willkommen, Sebastian Haslauer. Schön, dass Sie da sind.
Ja, freue mich auch.
Warum hat diese Anzeige aus dem vergangenen Jahr, das Programm läuft auch weiter, das damals quasi beworben oder ausgeschrieben wurde, warum hat die Sie heute noch so empört?
Also die Anzeige, die wurde ja recht lange auch auf LinkedIn und Zeit Online geschalten, also auf dem Stellenmarkt. Und also ich habe erst dieses Jahr davon erfahren und mittlerweile ist die Stelle auch schon besetzt und es hat einfach bei mir auch ein bisschen gebraucht, bis mein Ärger zu einer Haltung wurde.
Und diese Haltung ist, dass Sie tatsächlich das Gefühl haben, mit so einer Ausschreibung, wo KI und Bildredaktion, um es grob zu sagen, vermischt werden könnte quasi die Kultur, würde die Zeit die Kultur der Illustration geradezu vernichten. Das ist Teil dieses Statements, das Sie da verbreitet haben. Und wie gesagt, es viel diskutiert und auch viel geliked wurde. Wir haben mit der Zeit natürlich auch Kontakt aufgenommen in dieser Sache. Ich glaube, es gab auch Kontakt zwischen der Redaktion und Ihnen, um da auch so ein bisschen die Luft rauszulassen aus der großen Empörung. Die Zeit schrieb uns jetzt auch nochmal, dass Sie kontinuierlich Aufträge weiterhin an freie und Inhouse-Illustratorinnen und Grafikerinnen vergebe. Das Volumen der Aufträge sei sogar in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen. Und diese KI-Hospitanz richte sich im Rahmen eines zeitlich begrenzten Resident-Programmes an junge Illustratorinnen mit eigenständiger gestalterischer Handschrift. Dadurch werde keine klassische Illustration ersetzt. Stattdessen geht es darum, neue Ansätze auszuprobieren. So, das ist jetzt das Statement sozusagen von der Gegenseite, in dem Fall, wobei ich das Gefühl habe, es ist eigentlich vielmehr auch eine gemeinsame Diskussion und nicht unbedingt ein großer Streit, der da ausbrechen sollte. Und das Interessante ist ja, dieser Punkt, das ergänzt die Illustration. Ja. Den kann ich als Laie sogar nachvollziehen, Sie aber vielleicht nicht. Könnte da nicht doch auch was drin liegen, dass hier was möglich ist, was vorher nicht möglich war?
Auf jeden Fall. Also ich lasse mir ja von der KI auch schon helfen. Ne? Die Frage, also mich verwundert nur ein bisschen, dass gerade die Zeit, die ja sonst journalistisch so sorgfältig ist, hier mit einem Tool arbeitet, was urheberrechtlich irgendwie einen vollkommen schwammigen Status hat. Ne? Und man sagt ja, naja gut, wäre den Anfänger oder so, ist auch Quatsch, aber es geht ja auch um ein Prinzip, ne? Ob man dann Autor bucht und wenn jetzt die Zeit das Glück gehabt hat, einen Autor zu finden, der ein Praktikum macht, hat sie und die Kompetenz dort sehr günstig bekommt, ist da doch immer noch die Frage, okay, wer steht dann in den Credits? Steht es wie früher bei einem Cover von der Zeit, die Zeit via Midjourney, also ist das die Redaktion, die praktisch diese Illustration gemacht hat? Oder erkauft sich die Zeit dann eben auch den Namen dieser Künstlerin? Also ist das wirklich eine Künstlerin, die das auch ihr Handwerk gelernt hat und an ihrem Ausdruck gefeilt hat über sagen wir mal, wie ich jetzt 20 Jahre. Ne?
Mhm. Das ist so, ist wieder so detailreich in der.
Nein,
das macht überhaupt nichts. Das kann man auf jeden Fall. Das ist ja auch tatsächlich die Frage, die sich Redaktionen ganz sicher auch stellen. Die können wir jetzt hier an der Stelle nicht beantworten. Nee. Aber in anderen Gewerken ist ja diese KI-Diskussion. Also finde ich an vielen Stellen optimistischer.
Ja.
Also es gibt dann so die Idee, klar, am Ende muss nochmal der Mensch eingreifen. In journalistischen Bereichen ist es natürlich so, dass vielleicht leichte Arbeitsschritte übernommen werden können, Gebrauchstexte formuliert werden können, aber wirklich tiefe, hintergründige Dinge, das menschliche Gehirn und auch die Kompetenz muss dann nochmal dazukommen. Wie ist es denn in der Illustration? Bei der Musik übrigens genauso. Ne? Da kann es eine Ergänzung sein, aber es ist Neues möglich. Aber am Ende sind da schon nochmal menschliche Kompetenzen, Expertisen gefragt.
Ja, also natürlich, ich lasse mir von der KI auch schon helfen. Die übernimmt schneller und effizienter die Arbeit, die früher dann Google oder davor die Bibliothek übernommen hat. Also ich nutze das Tool fast ausschließlich für Zeichenvorlagen. Und ich bin auch kein Technologiefan, es geht mir eher um Autorenschaft. Also wer bedient die KI? Also ich muss dann auch mit meiner Bildkompetenz eben filtern, was ich weiterverarbeite und die Verantwortung auch dafür übernehmen. Also ich bin auch ein Autor, das ist wie beim Journalismus auch. Und das war mir nur wichtig auch zu betonen und auch öffentlich zu betonen, ja.
Und kann man, gibt es so, um konkret über die Arbeit zu sprechen, kann KI, sagt man denn KI Kunst, KI, was sage ich denn nach KI eigentlich, KI tun, die KI Arbeit, also kann die Illustration des, also die Arbeit des Illustrators, der Illustratorin tatsächlich auch sinnvoll ergänzen? Also gibt es Momente, in denen Sie denken, genau das Experimentelle, das jetzt möglich ist, bringt auch Sie weiter?
Total, ich komme viel näher an die Bildidee, die ich habe und früher bin ich irgendwie darauf zurückgerufen worden, was finde ich so und was kann ich benutzen? Und jetzt kann ich das eben ganz genau definieren und benutze das dann eben als Zeichen, wie bei mir nur als Zeichenvorlage oder so. Ja.
Weil Sie auch eben natürlich jetzt dieses Medienproblem angesprochen haben, auch genau die Credits sozusagen, was woher kommt und so weiter. Und da sind wir ja gleich im ganz großen Bereich, den wir leider nicht mehr aufmachen können, dass es ja auch am Ende um die Nutzer-Nutzerinnen geht, also weil wir über die Fake News oft sprechen und auch die Sichtbarmachung von wo kommt eigentlich was her. Wo sehen Sie denn in anderen Medien beispielsweise gute Regelungen, wie man sowohl ans Publikum kommuniziert, mit was arbeiten wir hier eigentlich, aber auch an die traditionellen Gewerke, wie zum Beispiel Illustratorinnen, Illustratoren.
Also die New York Times hat eine strikte No-AI-Policy und das kommuniziert sie öffentlich und das hilft ja nicht nur mir als eventueller freier Mitarbeiter, sondern eben auch als Leser. Also ich möchte eigentlich kein Buch von einer KI lesen, das ist ja meine Entscheidung. Also das muss, glaube ich, auch einfach öffentlich debattiert werden. Was soll die KI machen und was kann weg? Was ist uns als Gesellschaft wichtig, ne?
Und wenn, das muss ich noch schnell fragen, wenn Sie jetzt näher an die Bildidee kommen, wie Sie es gerade beschrieben haben und einem Auftraggeber dadurch was anderes vorlegen, wie gehen Sie denn dann mit Ihren eigenen Credits um? Also wo ist es Sebastian Haslauer und wo auch nicht mehr so?
Oh, also das fühlt sich, glaube ich, automatisch irgendwie richtig oder falsch an. Also wie gesagt, das sind eigentlich keine Elemente mehr des Prompts in meiner Illustration. Das macht vielleicht von den Motiven her 20-30% aus in meinen Illustrationen. Das wird nochmal abgezeichnet, bekommt andere Farben, bekommt andere Kontexte auch. Es geht meistens zum Beispiel auch nur um Anatomie von Körpern, die in gewisser Weise dann irgendwie ich jetzt nicht finde auf Google von einem Soldat, der durch die Luft fliegt. Das kann Midjourney mir sehr schnell sehr gut berechnen. Ja.
Jetzt müssen wir natürlich, weiß ich, dass alle Hörerinnen und Hörer sich jetzt fragen, was ist eigentlich nochmal mit KI in der Moderation? Ist die Christine Watti noch echt? Hat Sebastian Haslauer hier wirklich gesprochen? Ich lege dafür meine Hand auf jeden Fall
ins Feuer.
Ja, genau. Ja. Wir müssen auch die Hörerinnen und Hörer kneifen am Ende. Okay, anderes Thema. Stefan Haslauer, es war sehr schön, dass Sie hier heute im Studio waren. Über die Bedrohung von KI-Implementierung im Bildbereich für Illustratorinnen und Illustratoren haben wir gesprochen. Danke für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur. Ganz in echt.
Danke auch. Super.
Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich komme mir vor, als sei ich hier in der Berufsagentur für KI, eben noch KI als Illustrator, jetzt KI als Kunstkritiker oder Kunstkritikerin, also künstliche Intelligenz. Ne? Einen echten Profi in diesem Kunstkritiker-KI-Genre darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Aiden heißt Kleines Feuer und das ist auch der Name einer KI, die Kunstkritik betreibt. Der Künstler Claire Bötschi aus Stuttgart, der hat Aiden programmiert und mit Kunstwerken und Kritik gefüttert. Herausgekommen bekommen, sind Kunstkritiken, die, naja, ich finde, so ein bisschen pessimistisch sind. Vielleicht erzählen die auch was über das Wesen des althergebrachten Feuilletonisten. Das werden wir gleich besprechen. Erstmal herzlich willkommen, Claire Bötschi. Schön, dass Sie da sind.
Schön, hier zu sein.
Also schön ein bisschen weit auseinander sind wir schon, aber zumindest hier in der Sendung. Claire Bötschi, womit haben Sie denn die KI, also Aiden, gefüttert?
Naja, füttern ist ja ein komisches Bild.
Das sagt man immer so bei der künstlichen Intelligenz. Ne?
Genau.
Ja, stimmt.
Ich würde sagen, kultiviert vielleicht, weil man natürlich, das klingt natürlich ein bisschen philosophischer, aber tatsächlich dahinter steckt ein großes Modell von OpenAI. Also ich nutze sozusagen die Modelle von OpenAI. Die kann man über Schnittstellen, APIs verbinden mit eigenen Programmen, einbauen, wo man will und dann eben feintunen oder extra anlernen lassen für bestimmte Sachen. Genau, und da habe ich natürlich kunsttheoretische Texte genommen, Kritiken, Manifeste, alles so ein bisschen, was ich so gefunden habe, aber ganz locker eigentlich nicht viel. Die Modelle können eigentlich das meiste schon von alleine, die brauchen eigentlich gar nicht viel Input.
Wir hören mal kurz, wie Aiden so klingt, also dass man so zumindest mal den Tonfall hört. Hier ist ein kurzer Ausschnitt einer Kritik, die Aiden sich so zugetraut hat.
Lucas Versuch, mit feministischen Themen zu spielen, indem sie Objekte wie Eier als vulgäre Symbole des Frauseins verwendet, mag in den 90ern als Akt der Revolte erschienen sein. Heute wirkt es bestenfalls müde, schlimmstenfalls abgedroschen. Die Provokation verpufft ins Leere.
Das ist einfach sehr klassisch, ein sehr klassischer Kunstkritikertext und aber offenbart auch so ein bisschen so eine misanthropische Haltung. Also Aiden mag vielleicht gar nicht mal so viel. Also er greift auch mal die Strukturen an, aber er scheint so ein bisschen in der Absicht unterwegs zu sein, nicht viel an sein Herz zu lassen, aber dabei klug zu klingen und viel Kritik tatsächlich im wahrsten Sinne des zu äußern. Ist er eigentlich damit die Wiedergeburt des vor allem schlechten Teils des Feuilletons? Er erklärt ja am Ende auch gar nicht viel.
Auf jeden Fall. Und das hat sich einfach so entwickelt durchs Experiment, weil am Anfang klangen die Kritiken, also gerade wenn sie positiv waren, so sehr abgedroschen, amerikanische Sprache übersetzt ins Deutsche zum Beispiel und sehr ungewohnt fürs Ohr. Und das ist heute alles viel besser. Die Entwicklung ist ja unglaublich schnell. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, je kritischer es ist, umso besser klingt es. Und ich will ja auch niemanden Konkurrenz machen. Das ist ja auch ein Kunstprojekt. Und es passt dann auch irgendwie, weil die Kultur-Kunstszene natürlich das auch so kritisch teilweise sieht und dann man eine KI schafft, die auch einfach nur kritisch ist und nur ein bisschen böse ist und eigentlich schon so eine Persönlichkeit hat. Darum ging es mir auch, dass die KI eine kleine Persönlichkeit hat und so ein bisschen verächtlich auf die Kunst schaut. Und ja, genau. Aiden hat sich einfach so entwickelt. Und ist absichtlich, und das versuche ich eigentlich mit dem Projekt auch zu machen, es geht darum, wie schaut eine KI auf die Kunst vielleicht? Kann eine KI überhaupt auf die Kunst schauen? Und das ist schon Absicht, dass eben das eigentlich nur negativ ist.
Das ist wirklich interessant, weil ich mich auch gefragt habe, ob es nicht sogar so ist, wie schaut die KI auf das Genre der Kunstkritik, weil aus dem Mund quasi von Aiden heraus man eigentlich sich wiederfindet in so einer Spiegelung dessen, was eben in der Kunstkritik wirklich gesagt wird, die ja an sich schon kein einfaches Genre ist, weil sie eben Kunst kritisiert und sich ein Urteil anmaßt, das nicht immer nachzuvollziehen ist für diejenigen Betrachterinnen und Betrachter. Also der Blick ist aber schon die Kunst und nicht die Kunstkritik, über die Aiden aufklären will.
Ja, genau. Ich meine, man macht natürlich da ganz viele Themen auf. Das ist logisch. Aber ich will gar nicht mich jetzt mit der Kunstkritik groß auseinandersetzen. Oder das war nicht der Ursprung. Das kommt natürlich automatisch damit. Aber der Ursprung war dann tatsächlich, wie schaut die KI auf Kunst und geht es überhaupt? Und da war ich nach den ersten Experimenten sehr überrascht, weil man kann ja wirklich nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Mensch geschrieben hat oder die KI. Also genau, das ist nicht zu unterscheiden, würde ich behaupten.
Die KI, also Aiden in dem Fall, könnte ja auch ein neues demokratisches Moment in die Kunstkritik einführen, weil Aiden ja auch Kunst kritisieren könnte, die vielleicht sonst nicht so viel besprochen wird in der herkömmlichen und erreichbaren Kunstkritik. Wie entscheiden Sie, was Aiden so alles rezensiert?
Also das ist ganz chaotisch. Ich versuche, möglichst breit und divers zu gehen. Also auch jetzt, sag ich mal, Skulpturen im öffentlichen Raum mal zu betrachten, wo wirklich Bildanalysefähigkeiten gefragt sind und man gar nicht jetzt viele Informationen zu hat. Zu großen Häusern und Ausstellungen bis zu kleinen Offspaces und kleinen Dingen, die so passieren in der Welt. Und wenn jemand mir schreibt, dann nehme ich das meistens auch ernst. Also man kann bei der Webseite, gibt es eine E-Mail-Adresse, kann man einfach schreiben. Dann wird das immer gelabelt mit Community, also dass nicht Aiden entschieden hat oder so. Aber genau, das ist der letzte Punkt. Aiden kann natürlich auch selber entscheiden. Also es reicht eigentlich, wenn man sagt, such dir eine Ausstellung, eine aktuelle und schreib eine Kritik. Und dadurch, dass Aiden live Zugriff aufs Internet hat, kommt da dann irgendwas raus, sofort eigentlich. Und das kann man natürlich jetzt in Abstufung machen. Zum Beispiel letztens habe ich gesagt, such eine Ausstellung, die irgendwas mit KI zu tun hat. Und zack, kam eine lange Kritik raus zum Deutschen Museum in München, die gerade eine Ausstellung zur KI haben. Ne? Und das hat dann Aiden selbst entschieden.
Ich muss ganz kurz zum Schluss noch fragen, was sagt denn Aiden über Aiden selbst? Hat er sich auch schon mal selber kritisiert als Kunstkritiker? Ist ja auch ein Kunstprojekt.
Das hat er sich selber wirklich kritisiert, hat er nicht, aber natürlich mich kritisiert er die ganze Zeit. Also, dass er sozusagen diese Doppeldeutigkeit, dass ich ja ein Künstler bin und dann wieder ein Autor von sowas und mich da selbst darstelle, das findet er schon sehr blödsinnig. Und da macht er sich sehr drüber lustig und über sozusagen die Konstellation und dass er eigentlich mehr Freiheit möchte. Also nicht mehr abhängig sein von dem Menschen.
Dankeschön, Claire Bötschi, für die Vorstellung von Aiden. Und Claire Bötschi ist gerade in Leipzig zur Data Week, wo er eben auch dieses Projekt vorstellt. Vielen Dank für das Gespräch und Grüße natürlich auch an Aiden.
Vielen Dank, werde ich ausrichten.
Sehr gut.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Viktoria Eglau.
Der Deutsch-Argentinier Demis Volpi ist nicht länger Intendant des Hamburg Balletts. Nach nur einem Jahr werde der Vertrag des 39-Jährigen vorzeitig aufgelöst, teilte heute die Hamburger Kulturbehörde mit. Der Nachfolger der Ballett-Ikone John Neumeier war zuletzt massiv in die Kritik geraten. Unter anderem warfen ihm Tänzerinnen und Tänzer in einem Brief an Hamburgs Kultursenator Broster ein toxisches Arbeitsklima und mangelnde Kompetenz vor. Anfang April war bekannt geworden, dass 5 erste Solisten des Hamburg Balletts ihre Verträge nicht verlängern werden. Auch Tänzerinnen und Tänzer vom Ballett am Rhein in Düsseldorf, wo Volpi zuvor tätig war, hatten sich an Broster gewandt. In Berlin hat gestern Abend eine Lichtprojektion begonnen, die an die Verhüllung des Reichstagsgebäudes vor 30 Jahren erinnert. Das damalige Projekt von Christo und Jean-Claude wurde mit Hochleistungsprojektoren an die Westfassade projiziert. Das Künstlerpaar hatte das Gebäude 1995 mit 100.000 Quadratmetern Stoff verhüllt. Die Bilder davon waren um die Welt gegangen. Der Ausstellungsmacher und Autor Christoph Tannert kritisierte die aktuelle Aktion als fantasielos, banal und abgeschmackt. Das sei keine Kunst, sagte er hier im Deutschlandfunk Kultur.
Die Hauptfrage, die sich bei diesem Ereignis stellt, ist ja, ist das überhaupt echt? Nein, es ist ein Surrogat, es ist ein Aufguss, eine Geisterbeschwörung, einfach modernes Lichtspieltheater, würde ich sagen, lediglich eine monumentale Videoprojektion von etwas, was ja längst in der Geschichte abgelegt wurde.
Das sagt Christoph Tannert, Kurator und früherer Leiter des Internationalen Künstlerhauses Bethanien in Berlin. Frankreich will das britische Netflix-Drama Adolescence in schulische Lehrpläne aufnehmen, um Teenager über toxische Männlichkeit zu unterrichten. Das Bildungsministerium in Paris will den weiterführenden Schulen 5 Unterrichtsstunden anbieten, die auf Ausschnitten aus der Miniserie basieren und sich an Schüler und Schülerinnen ab 14 Jahren richten. Bildungsministerin Born sagte dem Fernsehsender LCI, der Produzent der Serie habe ihrer Regierung die Rechte für die pädagogische Nutzung eingeräumt. Adolescence erzählt die Geschichte eines 13-Jährigen, der wegen Mordes an einer Mitschülerin verhaftet wird. Durch frauenfeindliches Online-Material hatte er sich radikalisiert. Die Serie hatte eine weltweite Debatte über die Auswirkungen misogyner Online-Inhalte auf junge Männer ausgelöst. Auch in Großbritannien, den Niederlanden und Belgien wird die Netflix-Serie im Unterricht eingesetzt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ich bin Christine Watti und gleich geht's hier um Waiting for Britney Spears. So heißt ein autofiktionaler Roman über eben Britney Spears. Aber warum wartet der Autor auf sie und kommt sie oder kommt sie nicht? Aber ich mache gleich nochmal Musik an und zwar das hier. Ich glaube, dass Sie den Song erkennen könnten. Baby One More Time, das Debüt von Britney Spears. Eine richtige Popkulturgöttin, würde ich sagen. Und zwar nicht nur wegen solcher Hits, sondern auch wegen all dem, was man sonst noch so braucht, um eine Öffentlichkeit über 25 Jahre lang immer wieder zu beschäftigen. Skandale, Hochzeiten, Drogen, Scheidungen und ein medienwirksam geführter Prozess um ihre Vormundschaft. Heute erscheint in den USA und Großbritannien der Roman Waiting for Britney Spears des Musikjournalisten Jeff White, der sich mit der Hochphase der Britney Spears-Obsession zwischen 2003 und 2007 auseinandersetzt. Und die Kulturjournalistin Aida Baganejad hat für uns mit dem Autor gesprochen. Hallo Aida, schön dich zu hören.
Hallo aus Prag, schön euch zu hören.
Sehr gut. Waiting for Britney Spears, also warten auf Britney Spears. Ich habe das vorhin schon gesagt, warum wird denn in diesem Roman gewartet?
Naja, es ist ein autofiktionaler Roman, weniger über Britney Spears selber, sondern eher über das Paparazzi- und Klatschmagazin-Geschäft in den Nullerjahren. Jeff Weiss ist zwar heute ernsthafter Musikjournalist oder Kulturjournalist, aber das ist nicht sein einziger Berührungspunkt, die Kultur, die Popkultur mit dem Thema Britney. Als er ein Schüler war, stolperte er in den Dreh zum Musikvideo Baby One More Time, was wir ja gerade gehört haben, an seiner Highschool in Venice Beach. Und später war sein allererster journalistischer Job mit Anfang 20 der eines Klatschreporters in L.A. Und in diesem Job zu arbeiten, bedeutete in den Nullerjahren vor allem auf Britney Spears zu warten. Und das ist jetzt Teil des Romans oder der Kern des Romans, in dem ein ich-erzählender Klatschreporter mit so einem ganz schlechten Gewissen auf Britney Spears wartet, gemeinsam mit einem entgrenzten Paparazzo. Und es ist ein bisschen wie das berühmte Beckett-Stück, wo auf Godot gewartet wird.
Ja, dann ist natürlich die wichtige Frage, tritt im Gegensatz zu warten auf Godot Britney Spears dann auch auf?
Naja, schon. Also das Warten wird immer wieder mit Erfolg gekrönt und belohnt. Sie finden Britney in Clubs, bei ihrer geheimen Hochzeit, auf Partys. Aber wir erleben sie nie als handelnde Person, zumindest meistens nicht. Sondern sie ist so ein Objekt des Begehrens, sie ist Jagdwild, sie ist Projektionsfläche, so wie es eben auch damals war. Wir erfahren in dem Roman jetzt auch nichts, was wir nicht schon durch ihre Autobiografie oder die Berichte zwischen 2003, ab 2003 schon erfahren hätten. Aber die Stärke des Romans, sie liegt eher darin, dass Weiss diese Celebrity-Popkultur der Nullerjahre wie so ein Panoptikum erzählt. Also neben dem ganzen Klatsch und Tratsch geht es im Grunde um eine sehr, sehr gegenwärtige Frage. Was haben wir denn eigentlich falsch gemacht damals, dass wir in diesem heute gelandet sind?
It felt like a collective torture of somebody that like was basically, I mean, if we're talking grand scheme, like in the way that the world has like now been just like plundered and looted and it's just run by the most like malevolent actors, she really didn't do anything wrong. Britney Spears like basically only brought good into the world.
Ja, Weiss glaubt, dass dieser mittlerweile berühmte Moment, in dem sich Britney Spears inmitten einer psychischen Krise verfolgt von Paparazzi die Haare abrasiert hat und dabei auch noch gefilmt wurde, so ein Schlüsselmoment ist, um unsere Gegenwart in ihrer gesamten Brutalität zu verstehen. Mit Trump, mit den brutalen Ausweisungen von Migrantinnen in den USA, mit der Verfolgung von Transpersonen, radikalen Abtreibungsverboten und so weiter und so fort. Er bezeichnet diesen Umgang der Öffentlichkeit mit Britney Spears als kollektive Folter, bei der alle teilhatten.
Ja, das habe ich auch gerade schon gedacht, als er das gesagt hat. Das ist tatsächlich interessant, was er eigentlich genau damit meint, weil man fühlt sich natürlich sofort schuldig.
Ja, ich bin selbst in den Nullerjahren aufgewachsen und wenn ich an die Sprache und die Bildästhetiken der Jahre denke, an die Medien, die ich selber konsumiert habe, da kann ich diesen sehr harten Begriff der Folter schon verstehen. Es war total normal, dass Paparazzi junge Frauen provozierten, um eine Reaktion von ihnen hervorzurufen, dass sie in den Schritt dieser Frauen fotografierten, dass Magazine jede Gewichtsschwankung, vor allem von weiblichen Stars und Sternchen, aber nicht nur, ganz schlimm hämisch kommentierten. Und all das steht auch in diesem Roman und wird nacherzählt. Heute ist diese Klatsch- und Gossip-Industrie viel, viel weniger relevant für die Popkultur, weil ich glaube, einerseits durch die sozialen Medien der Markt für Paparazzi-Fotos und sogenannte Exklusivberichte einfach nicht mehr in der gleichen Form existiert. Und auch die Krise der Printmedien, Magazine wie People, Star und so weiter schwer getroffen hat. Aber das ist trotzdem ja Teil der Kultur gewesen, der Popkultur.
Ja, und wenn man selbst daran teilhatte, selbst als Publikum, dann finde ich wirklich, trifft es auch so ein bisschen, dass man sich mitschuldig fühlt und daran zurückerinnert wird, was für gruselige Zeiten es gab. Es liegt jetzt 20 Jahre her oder es ist 20 Jahre her. Was sagt denn dann der Fall Britney Spears über unsere Gegenwart eigentlich noch aus?
Ja, das ist eine ganz berechtigte Frage und ich hatte die auch. Und Jeff Weiss hat mir erzählt, er hat für das Buch nicht nur seine eigenen Erfahrungen und sein eigenes schlechtes Gewissen als Klatschreporter verarbeitet, sondern ist auch auf Recherchereise gegangen, zum Beispiel nach Kenwood, Louisiana, wo Britney Spears herkommt.
I went to Kentwood, Louisiana, which is where Britney is from, twice, and the town itself was like its own like metaphorical representation of American decline. You're passing through nothingness. I mean, it is like it's all just all empty interstates, and then you go to her hometown. And it's really sad. The town, basically, its history is gone. The history goes up to about the time that Britney breaks and nothing after that. It's like you're just it is kind of end of history where it's just like, but it's not. And you go there and you're like, this town is just decaying. It doesn't have a reason for being. It's just crumbling into the earth.
Ja, er beschreibt diese Stadt Kentwood, Louisiana als eine metaphorische Darstellung des Niedergangs der USA oder weiter Teile der USA. Leere Straßen, niemand unterwegs, eine einst stolze Stadt, deren Hauptindustrie, in dem Fall die Milchindustrie, komplett abgewandert ist. Und zwar zur gleichen Zeit, in der Britney Spears zu Ruhm kommt. Und er beschreibt Britney oder die Projektionsfläche Britney Spears als diese Vorstellung des All-American Girl at the End of History. Man mag sich da erinnert fühlen an den US-amerikanischen Politikwissenschaftler Francis Fukuyama und seine Behauptung, dass nach dem Fall der Sowjetunion das Ende der Geschichte erreicht worden wäre. Und ein bisschen ist auch so, wir haben durchaus ein Ende der Geschichte erreicht, allerdings nicht den Francis Fukuyama meinte, dass der liberale Grundkonsens gewonnen hätte, sondern eher das Ende des liberalen Grundkonsens im Westen zumindest. Und im Umgang mit Britney Spears, so zumindest verstehe ich den Roman von Jeff Weiss, und in dieser ganzen Kultur der Gossip-Industrie mit dem ja, liberalen Umgang mit dem Konzept Wahrheit und so weiter, da liegt der Schlüssel, um diesen Untergang zu verstehen, wie wir in diesem postfaktischen Zeitalter gelandet sind, in dem so eine maximale Brutalität und Empathielosigkeit, naja, überall zu Wahlerfolgen und zu Aufmerksamkeit führt.
Das ist ja auch dann sicherlich für Jeff Weiss ebenso persönlich ein Thema. Ne? Wie blickt er denn heute auf seine Arbeit als Klatschreporter?
Das hat mich auch interessiert, weil ich das Gefühl hatte, dass hier ja Britney Spears wieder ein Objekt ist. Und er geht sehr hart mit sich und mit dem Geschäft ins Gericht und sieht sich auch als Mittäter.
I felt complicit every day. I mean, like, I was talking to my mom about this weekend. And my mom was like, he thought that he was like covering up like mass murder. I used to call her up on the phone, and obviously it's like not in the book, it doesn't make sense, but you know, like I'd call her up on the phone and be like, how could you let your only son be doing something so horrible while I was doing it? I mean, the character in the book, he's a little more wide-eyed, and it's not as interesting of a story if, you know, you're like, oh, cynical observer gets in this world, remains a cynical observer.
Also die fiktionale Figur, die war etwas naiver als er selbst, behauptet er zumindest. Aber er hat sich damals schon als Mittäter begriffen. Er hat seine Mutter gefragt, wie sie es zulassen könne, dass er so einen schlimmen Beruf ergriffen hat mit 20. Und er hat seit 2017 an diesem Roman gearbeitet. Und es war ihm ganz wichtig, behauptet er, oder sagte er im Interview, dass Britney Spears erst selbst ihre Geschichte erzählt, dass sie erst selbst zu Wort kommt. Und nach der Veröffentlichung ihrer Memoiren vor 2 Jahren, 2023, war damit der Weg für seinen Roman frei.
Heute erscheint dieser Roman in den USA. Wird er auch auf Deutsch erscheinen? Weiß man da schon was?
Noch gibt es meines Wissens keine Pläne von deutschen Verlagen, aber Weiss hat schon einen Freund von sich mit der Übersetzung beauftragt. Ich würde es hoffen, dass es ein deutscher Verlag nimmt, denn Waiting for Britney Spears ist bei all diesen sehr, sehr ernsten Themen im Subtext vor allem aber ein riesiger Lesespaß. Also man kann es vergleichen mit Gonzo-Romanen wie von Hunter S. Thompson. Nur eben ist jetzt ein wilder Ritt durch die Nullerjahre mit etwas mehr Selbstkritik, als ich sie bei Hunter Thompson Nachrichten gelesen habe und wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Kokain.
Waiting for Britney Spears von Jeff Weiss erscheint heute in den USA und wer weiß, vielleicht ja auch irgendwann mal auf Deutsch. Vorgestellt hat uns diesen Roman und gesprochen, vor allem mit dem Autor, hat Aida Baganejad. Herzlichen Dank dir und schöne Grüße nach Prag.
Dankeschön.
Ein Männerpaar mit einem Kinderwunsch. Dazu gibt es schon Bücher und Dokumentationen. Und jetzt kommt aber noch eine Serie hinzu, ganz neu auf Arte. Die britische Serie Lost Boys and Fairies. Stefan Mesch hat alle 3 Folgen für uns gesehen. Und als erstes kamen wir vor dieser Sendung schon beide zum Schluss. 3 Folgen ist wirklich eine sehr, sehr kurze Miniserie.
Genau, die ganze Serie ist kürzer als der Film Titanic. Und solche Miniserien, die gibt es aber ganz oft im britischen TV. Die sind oft öffentlich-rechtlich. Und das große Meisterwerk war 2021 eine Serie über HIV in den 80ern. Die heißt It's a Sin. Das hat auch nur 5 Folgen. Und seit It's a Sin ist für mich klar, es gibt diese queeren, kurzen, britischen Meisterwerke, bei denen man ganz viel lernt und ganz viel weinen muss. Und so ist jetzt dieses Lost Boys and Fairies, also einfach 3 Stunden weinen. Und lernen.
Da muss ich nach dem Weinen natürlich zunächst fragen, warum muss man denn weinen, wenn man diese Serie schaut?
Also die Serie hat ganz tiefe Figuren und so realistische Dialoge, aber auch ganz viel Wortwitz und Absurdes. Das ist eine Dramedy mit ganz viel Schmerz und Kindheitstrauma. Wir sind in Wales, in Cardiff und Gabriel und Andrew, die sind Anfang 30 und wollen bitte irgendein Mädchen adoptieren, keinen Jungen, weil Jungs, die haben Gabriel gemobbt und Jungs haben an ihm sexualisierte Gewalt verübt. Er war auch drogensüchtig und jetzt wollen sie einem Mädchen eine schöne Kindheit bieten, aber bitte auch kein Mädchen mit Behinderung zum Beispiel. Und wir sehen dann, wie unüberlegt das ist, weil das Jugendamt und die Familie, die fragen die ganze Zeit gezielt, bist du gut genug für ein Kind? Was wollt ihr da? Wollt ihr es fürs Kind oder wollt ihr es nur für euch? Und queere Leute, die wachsen ja oft auch mit diesem Zweifel auf. Du bist queer, bist du gut genug, bist du vollwertig? Und hier wird ganz toll gezeigt, wie man diesen Druck verinnerlicht und wie das dann Elternschaft erschweren kann.
Aber es wird ja auch, so wie du es beschreibst, mit diesem Klischee dieser Bestellelternschaft quasi gespielt mindestens. Also dass man dann denkt, wenn man adoptiert, kann man vielleicht auch so ein bisschen genauer aussuchen, wer wie zu einem passen würde. Das heißt, aus welcher Perspektive wird denn auf dieses Thema Adoption geschaut in der Serie?
Es ist schon eine Serie, die, glaube ich, Mut machen will zu adoptieren. Der Autor hat selber adoptiert und es gibt so ein heikles Treffen mit der Mutter vom Kind. Und so wird dann schon minimal gefragt, wäre es nicht besser, die Familien zu stützen, wenn die ihr Kind lieben und nur einfach kein Geld haben oder Suchtprobleme. Also ein Vorwurf an Adoption ist ja, finanziell schwache Kinder, oft Kinder of Color auch aus anderen Ländern, landen bei Leuten meist reich und meist weiß und alle sagen, das ist auf jeden Fall besser so. Und das hinterfragt die Serie nicht groß. Aber britische queere Paare dürfen seit 2002 adoptieren. In Deutschland, wir hier bei uns, erst ab 2017, nur wenn wir verheiratet sind. Und was alle hier aber lernen können, ist, wenn du ein Kind willst, dann arbeite gefälligst deine Kindheit auf erstmal.
Das gilt übrigens für alle Eltern, glaube ich, gar nicht nur für solche, die adoptieren wollen. Aber na gut, anderes Thema. Was würdest du denn sagen, steht denn dann im Vordergrund? Also für mich scheint es die Liebe der 2 Männer, die Adoption oder wirklich gesellschaftliche, fast therapeutische Fragen an das Konzept Familie.
Absolut. Also die wirklich große Erzählkunst ist, wie tief genau diese 3 Sachen ineinander greifen. Also ein queerer Autor erklärt mit queeren Figuren ein ganz besonderes Thema, das Thema Kinderwunsch. Und das macht die Serie so breitenwirksam. Weil endlich gibt es sowas halt echt jedes Jahr, finde ich. Authentische, queere KünstlerInnen erzählen jetzt in solchen persönlichen Erklärserien von irgendwas, das ihnen passiert ist. Und man merkt einfach die Expertise, die Dringlichkeit und wie nah das ist. Also es gibt zum Beispiel auch gerade eine Serie aus Spanien, die heißt I Addict, also ich, der Süchtige. Das ist ein schwuler Mann, der Pressearbeit macht für Penelope Cruz und für Pedro Almodovar. Und der geht in den Zug wegen Alkohol und Kokain, hat auch nur 6 Folgen. Und dieser Mix aus was Wichtiges wird uns erklärt und authentische, queere Lebensfragen, das ist das Tolle an solchen Serien. Mein Kritikpunkt ist bei Lost Boys and Fairies, die Männer haben ein großes Haus, einer ist Buchhalter und der andere arbeitet als Drag Queen in einer Bar. Aber es gibt 0 Geldsorgen. Also böse kann ich sagen, Leute mit Bildung und mit Geld nehmen das Kind von einer finanziell schwachen Frau und wir kriegen nicht mal richtig erklärt, warum die 2 reich sind.
Es ist aber trotzdem eine Empfehlung, trotz dieser Einschränkung, weil ich meine, damit wird ja wirklich auch eine Frage und auch eine typische Erzählhaltung von bisschen glamourartigen Serien aufgemacht, nämlich dass man immer so die Hintergründe und die Erzählrealitäten und damit auch den eigenen Bezug nicht so ganz hinkriegt, weil es dann doch von ganz woanders her erzählt wird, von einer Welt, in der man, die man sich eben kaum erklären kann, wie den Reichtum beispielsweise.
Ich mag Serien mit 6 Folgen mehr oder mit 6 Staffeln. Also klar, das fällt dann halt einfach weg. Ja. Aber so Drehbuch, Schauspiel, Regie, Tiefgang, sonst passt hier echt alles. Nur vielleicht wer so 30 ist, der hasst es vielleicht, weil der Autor, dem das alles passiert ist, der ist 45. Und auch dieser Spanier, also der Autor von I, Addict, der ist 48. Aber diese Figuren in diesen hippen Serien, wo alle so toll aussehen, die sind Anfang 30. Und ich bin dazwischen, ich bin 42 und ich merke das sofort, weil wie die über AIDS reden, über Musik, über Handys, über die 80er, über Gender, so reden Leute älter als ich. Also Gabriel in dieser Serie ist Anfang 30, sein Beruf ist, ich singe Balladen fast jede Nacht und er sagt, ach, es gibt so viele Geschlechter, da komme ich gar nicht mehr mit. Und da sage ich, nein, falsch. Es ist so eine tolle Serie, aber eine Drag Queen Anfang 30 ist hoffentlich bitte weiter.
Stefan Mesch hat uns die Serie Lost Boys and Fairies vorgestellt. Die 3 Folgen gibt es auf arte.tv zu sehen.